Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Viva Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und im Homeoffice unser Kollege Pit Gottschalk, der Sport1-Chefredakteur. Pit, was ist los? Warum bist du im Homeoffice?
Ist reine Vorsichtsmaßnahme. Ich weiß ja nicht, wie gut die Verbindung zwischen uns beiden ist übers Telefon. Ich möchte dich nicht in Gefahr bringen. Nein, im Ernst. Alles gut, aber die Einschläge in Sachen Covid kommen näher und vorsichtshalber habe ich einen Covid-Test hinter mir, um mal auf Nummer sicher zu gehen, damit ich niemanden anstecke. Bleibe ich selbstverständlich zu Hause und warte ab, was das Testergebnis bringt.
Der Virenschutz an meinem Rechner und an meinem Telefon, der ist eingeschaltet. Es kann nichts passieren.
Aber ist der tatsächlich auch auf Covid eingestellt oder hast du das letzte Update nicht gemacht?
Ich muss sagen, das weiß ich nicht. Das macht die IT bei mir hier.
Ah, alle mal wegdelegieren. Ja, wenn man in so einem Medienimperium arbeitet wie du, kannst du das. Ich muss sowas immer noch selbst machen. So ist die Aufgabenverteilung zwischen uns. Ja? So, du hast Leute, die es machen und ich muss es immer noch alle Maßnahmen selbst ergreifen.
So. Na super. Ist es, da kommst du irgendwann auch noch hin. Aber du hast auf jeden Fall was
in
anderes.
In meinem nächsten Leben werde ich Malte Asmus. Das ist doch das, was ich mir jetzt vornehme.
Da musst du deine Haare aufgeben. Das ist gefährlich.
Oh, ja, stimmt, da bin ich stolz drauf. Ich habe noch volle Pracht. Insofern meinst du, es ist besser, wenn ich Pit Gottschalk bleibe, ja?
Dafür bin ich jung und knackig.
Na gut, dann vielleicht kannst du das mal in deinen Fragen auch ausdrücken, dass die auch jung und knackig sind.
Mal gucken, vielleicht gelingt es mir ja heute ausnahmsweise mal nach über einem Jahr. Dann würde ich dich ja auch endlich mal überraschen in der 51. Folge.
Du überraschst mich immer wieder. Mal so, also.
Du hast mich auch mit im Vorgespräch deiner Info ein bisschen überrascht, dass du wegen eines Covid-Tests zu Hause bist. Ich hatte mir nämlich eigentlich eine ganz andere Einleitung überlegt für unseren heutigen Podcast.
Da hat sie eine Gemeinheit ausgesucht und willst sie jetzt nicht preisgeben, damit sie sie nächstes Mal anwenden.
Es würde jetzt nicht passen. Na, nächstes Mal wird es wahrscheinlich auch nicht passen, aber wenn ich es jetzt anbringe, dann wäre der Witz irgendwo weg. Aber wir haben ja schon über unser jugendliches Alter gesprochen. Gegen den Mann, über den wir heute vor allem natürlich auch sprechen müssen, da sind wir beide komplett jugendlich. Wir sprechen nämlich über ein Jubilar, ein Mann, der 60 Jahre alt wird am 30.10. und der eine absolute Legende ist. Also keiner von uns.
Ja, Diego Maradona. Ich musste gestern herzlich lachen. Ich habe einen Teasertext gelesen zu einem Porträt über Diego Maradona, dass er eben 60 Jahre alt ist und dass er das geschafft hat, komme einem Wunder gleich, so wie er gelebt hat. Ehrlich gesagt, als ich darüber nachdachte, konnte ich das nur bestätigen. Der Mann hat wirklich nach seiner sportlichen Zeit, vor allem in Neapel, so viel erlebt und so viele Skandale auch durchlebt, dass ich mich eigentlich freuen sollte, oder er sich noch mehr, dass er 60 Jahre alt geworden ist.
Da können manche Leute dreimal leben, die würden wahrscheinlich nicht so viel erleben wie Diego Maradona in seinem einzigen bisherigen Leben, das ja auch hoffentlich noch lange andauert. Über den sprechen wir gleich, aber wir können den Bogen nochmal zurückschlagen, denn du hast doch ein bisschen was mit Diego Maradona gemeinsam. Ich weiß es nicht um deine fußballerischen Qualitäten, aber er ist momentan auch zu Hause im Homeoffice sozusagen, weil er auch auf einen Covid-Test wartet. Er ist auch in Isolation.
Also, dass Maradona zu Hause bleibt, halte ich für ein Gerücht. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich bleibe definitiv zu Hause, sicher ist sicher.
Jetzt wurde gestern natürlich dann auch im Rahmen der Ministerkonferenz wieder Neues in Sachen Corona veröffentlicht. Es wurden Restriktionen dem Fußball, dem Sport auferlegt. Der Amateursport ruht ganz. Der Profisport, der muss zumindest erstmal auf Publikum verzichten für den gesamten November. So ist es zumindest erstmal angedacht. Der Aufschrei bei einigen Sportarten war natürlich groß. Die kleineren Sportarten, die haben Angst, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren, wenn keine Zuschauer kommt. Der Fußball kommt da ein bisschen besser weg. Der muss die Zuschauer im Stadion ja nicht unbedingt haben, obwohl Aki Watzke ja auch gesagt hat, also Geisterspiele, ja, das geht, dann können wir es aufrechterhalten. Aber die finanziellen Einbußen, da wird trotzdem drüber geklagt in der Bundesliga.
Ja, natürlich. Geld verdient man ja trotzdem noch mehr, wenn man Zuschauer zulässt. Ich glaube, er hat das mal auf 1 Million Euro unterm Strich beziffert, was da verloren geht, wenn man das Westfalenstadion, den Signal Iduna Park leer lässt. Das ist schon viel Geld am Ende der Saison. Also je nachdem, wie viele Spiele man darüber hinaus hat, 17 bis 20 Millionen Euro. Also ein, zwei Spieler weniger Jahresgehalt bezahlen, heißt es ja umgekehrt. Das ist schon ein schwerer Schlag, aber ich denke vor allem an die kleineren Sportarten, die einen höheren Anteil ihrer Einnahmen aus den Stadion Erlösen erzielen. Und dort trifft es natürlich doppelt und dreifach. Die können einfach nicht spielen. Ich denke an Eishockey, ich denke dann an Basketball. Das sind alles, die gehen alle irgendwie auf Notstrom oder gar nicht, ja. Aber die sind wirklich in Existenznot. Ich habe Kölner Haie gelesen, die Profis verzichten auf 60% ihres Gehaltes. Mhm. Also von dieser Höhe habe ich in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga noch nichts gehört. Das wären schon Maßnahmen. Ne? Es gibt natürlich viele Sachen, die Vereine machen. Beim ersten Sekunden habe ich erfahren, dass man den Leuten, die in Kurzarbeit gegangen ist, das Gehalt wieder auf 100% aufgestockt hat mit Vereinsmitteln. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Die Spieler und Angestellten haben ja auch auf Geld verzichtet. Aber im Fußball geht es vergleichsweise gut. Ja, die Bundesliga läuft auf Notstrom, wenn die Zuschauer ausbleiben in den Stadien. Natürlich hätten wir gerne wieder die Atmosphäre und von mir aus auch nur 3.000 Zuschauer in manchen Stadien war das ja möglich. Aber die Gesundheit, das Gemeinwohl geht einfach vor, ob wir das wollen oder nicht. Und das muss auch die Bundesliga akzeptieren. Gleichwohl freue ich mich natürlich darauf, dass der Ball weiter rollt. Soweit ich das auch gehört habe von der Bundesliga, sollen keine Spieltage ausfallen, allenfalls einige Spiele. Darauf müssen wir uns einstellen, das kennen wir ja auch schon. Wir denken an die zweite Liga, wo das ja schon mehrfach dann passiert ist. Die werden dann irgendwann nachgeholt. Ich habe keine Ahnung, wann diese Spiele nachgeholt werden sollen. So dicht ist ja der Terminplan. Aber da wird es noch ein paar skurrile Anschlusszeiten geben. Macht ja auch nichts, man muss ja keine Rücksicht auf Zuschauer nehmen in dem Fall. Aber irgendwie wird die Bundesliga weiter durchgepeitscht werden.
Das auf jeden Fall, ja, klar. Jetzt hast du schon gesagt, also die Vereine wird es auch treffen. Hätten die nicht vielleicht sich auf diese zweite Welle noch anders vorbereiten müssen, damit diese Verluste, die sie machen, nicht zu hoch werden? Vielleicht auch bei Transfers sich noch mehr einschränken müssen, Spielergehälter vielleicht noch mehr dann doch auch beschränken müssen?
Hinterher ist man immer schlauer. Und ich finde, ich gehöre wirklich nicht zu denen, die sagen, man hätte das und das besser machen sollen. Ich bin wirklich überzeugt, dass alle, auch in der Politik, nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Also Politiker achten ja schon darauf, dass sie keine unpopulären Entscheidungen treffen. Wenn sie es tun, dann sind diese unpopulären Entscheidungen offenbar unabwendbar. Mhm. Sonst würden Politiker das nicht tun. Auch die wollen wiedergewählt werden. Das heißt, die Lage ist ernst und wir sollten einfach mal akzeptieren, dass die Lage ernst ist und dass die Politiker keinen Sinn darin sehen, uns zu quälen, sondern sie wollen irgendetwas tun, um uns zu schützen. Ja, also wenn ich zum Beispiel höre, die Gaststätten, ja, hätten ja alle Hygienevorschriften eingehalten, dann kann ich sagen, ja, viele haben das getan, aber eben nicht alle. Und deswegen haben wir die Situation, wie sie sind. Vor 4-5 Wochen dachten wir noch, naja, wird alles gut jetzt in der Corona-Pandemie und wir können jetzt schon wieder Zuschauer zulassen. Vielleicht war das jetzt im Nachhinein betrachtet zu früh, weil einige Politiker vorneweg, Armin Laschet, einfach vorgeprescht sind, um sich populär zu machen. Ja, vielleicht ist jetzt mal die Zeit, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Wir sollten das akzeptieren, weil die Gesundheit geht doch immer vor. Das ist auch wieder 3 Euro fürs Phrasenschwein und trotzdem stimmt dieser Satz.
Hat vielleicht einfach falsche Vorstellungen auch bei vielen geweckt, dass man gesagt hat, okay, wenn Zuschauer ins Stadion können, dann können wir hier jetzt auch Halligalli machen. Dann scheint das ja alles nicht so schlimm zu sein, ohne dann zu bedenken, dass man selber keinen...
Genau diese Signalwirkung, von der man ausgeht. Die Bundesliga hat wirklich alles getan. Jeder Verein, und ich habe einige Vereine besucht, ich habe das mitbekommen, was diese Vereine geleistet haben, um Hygienevorschriften einzuhalten. Und selbst das reicht offenbar nicht, um in irgendeiner Weise diesem Virus Herr zu werden. Die Bundesliga darf froh sein, wenn man eben Geisterspiele überhaupt machen darf. Dann ist man schon weiter als im Frühjahr, als alles dicht gemacht worden ist. So, und wir müssen das akzeptieren. Dann schauen wir halt jetzt Fernsehen. Es geht halt nicht anders. Oder wir sagen, das ist ein ganzer Fußball. Dagegen wehre ich jetzt, ja. Weil so eine Depression in der Bevölkerung ist auch nicht das Richtige. Da sollten wir wirklich jetzt gucken, ein vernünftiges Mittelmaß dann auch zu finden. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt mal im November die Zähne wieder zusammenbeißen, um einigermaßen Kontrolle über das Virus wieder zu gelangen, dann ist das schon ein erster wichtiger Schritt. Und vielleicht sieht es dann mal anders aus, wenn wir Richtung Weihnachten kommen.
Das wollen wir alle hoffen und deshalb bleiben wir auch zu Hause und halten uns an die Maßnahmen, die da verordnet wurden. Freude wollen wir vermitteln mit dem Fußball. Wir natürlich auch mit unserem Podcast und deshalb blicken wir mal zurück auf einen Fußballstar, der für sehr viel Freude, aber auch ja, fürs Gegenteil gesorgt hat. Ein Mann mit Charisma, mit Grandezza. Von ihm geht eine ganze Menge Magie aus. Er lebt zwischen den Extremen, pendelt zwischen Genie und Wahnsinn hin und her. Er wird geliebt, verehrt, vergöttert von den einen, kritisiert, verspottet von den anderen. Er wird am 30.10.60 Diego Armando Maradona. Du hast dich ja neulich vor wenigen Wochen, am 2. Oktober, glaube ich, war es im Fever Pitch Newsletter auch mal geoutet. Du bist ein Maradona-Fan.
Absolut nicht Maradona-Fan, aber ich fand jetzt, wie du diese Aufzählung fand ich großartig. Hast du es jetzt auswendig gesagt oder hast du es abgelesen? Sag mal
Nein,
ehrlich.
das fällt mir natürlich so zu. Ich habe mir die Stichworte natürlich schon notiert, aber das ist was, was natürlich dann irgendwann auch aus einem raussprudelt. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, aber ich habe ja auch die Hochzeit von Maradona noch erlebt. Ich habe ihn noch spielen sehen, im Fernsehen zumindest, auch wenn die Bilder in den 80ern ja doch sehr selten waren. Aber WM 86, da erinnere ich mich natürlich noch dran zurück. Da war ich zwar erst 8 oder 9, aber ich habe ihn da gesehen und ich habe vor allen Dingen auch noch dieses legendäre Tor gegen England im Hinterkopf. Und darüber hat Gary Lineker mal was gesagt. Wir haben diesen O-Ton hier vorliegen in der BBC.
The hand of God and Diego Maradona. The ball was cleared, it was lobbed into the box and Diego jumped up, punched it past Pete Shilton. And he got away with it. I've spoken to Diego. He said to me, he said, yes, I handballed it and, you know, I got away with it. But, you know, that's what we did in South America. It's, you know, we try and win.
Gewinnen um jeden Preis. Aber das hätte er auch machen sollen.
Ja, also heutzutage wäre das Tor ja gar nicht möglich gewesen, weil der Videoschiedsrichter eingeschritten wäre und gesagt, nein Leute, das Tor des Jahrhunderts, nee, war es ja nicht, das war ja ein anderes Tor, aber dieses Handtor hätte nicht gelten dürfen und wahrscheinlich wäre er auch bei Twitter dafür aus der Fußballwelt verbannt worden. Ja. Das war damals eine andere Zeit, da hat man ihn für seine Cleverness gefeiert. Und es war ja auch ein entscheidendes Match auf dem Weg zum WM-Sieg 1986. Er hat die Leute einfach fasziniert, weil so groß war er ja gar nicht und hat trotzdem so viel Kraft, so viel Eleganz verkörpert, wie sie heute bei den Spielern eigentlich schon vorausgesetzt werden. Damals war es außerordentlich, weil er mit dem Ball angefangen hat. Also er gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Fußballspielern in meiner Welt, dass ich sag, also da kommt eigentlich nur noch Pelé, kommt dann noch drüber und vielleicht noch Franz Beckenbauer, aber die drei, die gehören so zusammen in eine Liga.
Von der Art zu spielen und auch von der Körperstatur her natürlich ganz anders, viel kleiner, viel gedrungener, aber eben auch viel wendiger und irgendwie ja spektakulärer im Ganzen, nicht so elegant natürlich wie der Kaiser. Aber du hast eben schon das andere Tor auch noch erwähnt gegen England, das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dieses Solo über den halben Platz, 60 Meter ist er da gelaufen mit dem Ball am Fuß, hat dann eiskalt abgeschlossen und das Tor wird erst richtig schön, wenn man dazu den Originalkommentar von Victor Hugo Morales hört.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir läuft es da eiskalt den Rücken runter.
Absolute Gänsehautmoment. Das geht mir nicht anders. Ja, manchmal vermisse ich solche Typen. Ich muss zugeben, das ist auch eine Altersfrage, dass Messi diese Emotion nicht bei mir auslöst. Maradona ist für mich der größte Argentinier des Landes, also der Fußballgeschichte. Und ich war auch bei seinem letzten Länderspiel dabei 1994 bei der Weltmeisterschaft, als herauskam, dass er da schon wieder Dopingmittel eingenommen hat, um sein Gewicht zu reduzieren. Ich kannte ihn schon, ich habe ihn auch im Trainingslager bei der WM besucht, weil ich 2 Jahre zuvor, 1993 müsste das dann gewesen sein, ja etwas mehr als ein Jahr vorher, ihn sich auch persönlich besucht habe, als er einen Comeback-Versuch wagte in Sevilla und habe ihn da auch interviewt im Hotel und er nahm mich damals mit in seine Suite, um mir das Interview zu geben. Ich hatte einen Übersetzer dabei, weil ich jetzt kein Spanisch spreche. Und das war ein ziemlich natürlicher Umgang. Ja, er hat sich da, als er vom Laufen kam, dann ausgezogen und so lange, bis er dann wirklich nur noch in der Trainingshose vor mir stand, hat er ganz, ganz beruhigt meine Fragen beantwortet, auch seine Fragen zum Drogenkonsum. Der war ja damals gesperrt gewesen, weil er Drogen eingenommen hatte und hat dann auch über diesen Fehler seines Lebens dann auch erzählt. Nein, das allein deswegen, wenn man ihm einmal begegnet, einem solchen Idol, dann hat man eine persönliche Beziehung dazu. Das war schon ein sehr, sehr bewegender Moment, mit einem solchen Fußballer zu reden. Wenn man ein bisschen Fußballfan ist, dann vermischt sich das vielleicht auch mit dem journalistischen Auftrag. Man mag mir das nachsehen, aber alltäglich ist das ja nicht, so eine Legende zu treffen.
Du warst damals ja auch noch sehr jung und musstest ordentlich baggern, dass du überhaupt rankamst an Diego Maradona. Das war ja nicht so, dass du sagtest, okay, wir machen ein Interview, hey, komm, geht los, sondern das bedurfte so ein bisschen Vorbereitung.
Ja, die Umstände waren glücklich. Damals das Comeback beim FC Sevilla sollte ein Fußballspiel, ein Testspiel, ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München sein. Ich war damals Reporter in München Und man schickte mich halt zu diesem Spiel und ich sollte halt was über Maradona schreiben. Und ich bin nach Sevilla geflogen, hatte dann nicht mal ein Hotel, habe mich dann einfach ins Hotel begeben, in dem ich wusste, wo Maradona untergebracht ist, kam ins Gespräch mit allen möglichen Leuten. Er kam dann auch irgendwann rein und ich traute meinen Augen nicht. Also auch bei mir vorbei sagte und ich sagte, okay, ich frage jetzt ganz einfach mal, ob er mir ein Interview gibt. Dann ging ich auf seinen Berater zu und fragte und der war rigoros, sagte, nein, keine Interviews, auch nicht für die Deutschen. Aber ne, wenn mich ein bisschen kennt, weiß, da lasse ich mich ja noch nicht abwimmeln, sondern habe dann in der, ja kann man so sagen, in der Hotellobby rumgelungert, sah dann Maradonas damalige Frau mit den kleinen Kindern und fing dann an, mit den Kindern am Swimmingpool zu spielen, Bauklötze bauen und so weiter alles und gewann damit eine gewisse Sympathie bei Frau Maradona, die natürlich wusste, erstens, dass ich Journalist bin und zweitens, dass ich ein Interview haben wollte. Ich brauchte das gar nicht zu erwähnen, das hatte sie schon rumgesprochen, weil so viele Deutsche gab es nicht in dem Hotel. So, und ich nehme an, sie steckte dahinter. Als Maradona dann vom Laufen zurückkam am nächsten Tag und sah mich dann auf dem Hotelsessel sitzen, gab er mir ein Zeichen, dass ich bitte schon mitkommen sollte. Und dann führte er mich tatsächlich in seine Suite, wie ich eben sagte, damit ich das Interview mit ihm führen konnte. Also über Frau Maradona an Herrn Maradona rangekommen und das war wirklich ein bleibendes Erlebnis, diese Reportage, dieses Interview schreiben.
Das kann ich mir vorstellen. Die Taktiken des Pit Gottschalk, um an die Infos ranzukommen, die man braucht. Aber das ist ein investigativer Journalist. Da muss ich mal sagen, Hut ab.
Na, das ist ein bisschen Glücksfall. Das ist investigativ, würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde es tatsächlich so ein bisschen Halunkenstück dann nennen. Das mache ich, habe ich dann immer wieder mal gemacht als Reporter, an Leute ranzukommen, wo es halt nicht über den normalen Weg einer Pressestelle funktioniert. Damals war das vielleicht noch eher möglich als heute. Und ich habe einfach auch Glück gehabt und es war auch nett. Es war jetzt kein tiefgründiges Gespräch, dass man es auf 6 Seiten in der Zeit hätte veröffentlichen können. Aber einen Eindruck zu kriegen von einem Fußballspieler, den die Welt kennt und der sein Comeback vorbereitet nach einer Drogenaffäre, dafür hat das Gespräch gereicht. Die Sonderseite, die wir damals in der Abendzeitung in München gemacht haben, die war so gut gelitten, dass nicht nur die Leser sie mochten, sondern auch der damalige Chefredakteur, der mir auch einen Brief schrieb und sagte, dass das eine große Leistung war. Und als junger Reporter ist man da ziemlich stolz auf sich selbst, wenn einem ein solches Zusammenstück gelungen ist.
Das auf jeden Fall. Diego Maradona, wer sich nochmal auf Videoclips vielleicht ein bisschen informieren will von den Jüngeren, die uns jetzt zuhören und sagen, was hat der so gemacht? Da gibt es ein Videoclip auf YouTube, den man sich immer wieder angucken kann. Ich erinnere mich sogar, ich habe ihn damals sogar im Fernsehen gesehen. 1989 UEFA Cup Halbfinale Bayern gegen Napoli im Olympiastadion in München. Da dröhnt aus den Lautsprechern, wie es in den 80ern oder späten 80ern dann eben so war, Live is Live von Opus und im Takt der Musik, da macht sich Maradona warm, jongliert mit dem Ball, balanciert ihn auf dem Kopf, lässt ihn von Schulter zu Schulter hüpfen und das ZDF hat das, glaube ich, damals dann sogar in der Vorberichterstattung in voller Länge gezeigt. Das war schon extrem beeindruckend. Kann man sich nochmal angucken, dann auf YouTube. Und beeindruckt war nicht nur ich, war nicht nur Pitt, sondern war auch Francesco Totti und der hat mal im italienischen Fernsehen erzählt, was ihn denn an Maradona so fasziniert hat. Ein O-Ton in Italienisch, ich werde ihn gleich übersetzen.
Quello che ha fatto lui con la palla non l'ha fatto mai nessuno e mai lo farà nessuno. Ha fatto divertire non solo i napoletani ma gli argentini, tutti quelli che l'hanno guardato. Ha fatto cose straordinarie, gol straordinari, assist, tutto quello che c'era da fare penso che l'ha fatto lui.
Also Totti hat hier gesagt, was Maradona mit dem Ball gemacht hat, das kann einfach kein anderer und das wird auch kein anderer jemals wieder können. Er hat die Neapolitaner unterhalten, die Argentinier, denen hat er Spaß gemacht. Allen, die ihm zugesehen haben, denen hat er Spaß gemacht. Er hat außergewöhnliche Dinge gemacht, außergewöhnliche Tore geschossen, Assists gegeben, alles, was man sich vorstellen kann. Er hat es einfach wirklich getan. Und Ruud Gullit, sogar Wegbegleiter von Diego Maradona damals in der Serie A, der hat noch weitere Vorzüge auch auf Italienisch herausgestellt.
Lui era anche un leader. Perché non soltanto un grande giocatore, però lui aveva la capacità di da solo prendere la squadra e far vincere. Ha fatto anche nel mondiale, ha fatto così. Era un bravo persona. Lui voleva essere amato di tutti.
Ein Leader auf dem Platz, einer, der nicht nur ein guter Spieler war, sondern eben auch ein Spiel alleine entscheiden konnte, eine Mannschaft mitreißen konnte. Das habe er bei der WM gemacht, sagt Rüllet. Und er war ein guter Mensch, der Diego Maradona, aber einer, der von allen geliebt werden wollte. Hast du ihn so mit dieser Eigenschaft dann auch in diesem Interview erlebt, eben dieser Wunsch, geliebt zu werden?
Also er war sehr freundlich zu mir und hat mir eine Grundbotschaft mitgeben wollen, dass er nicht als Vorbild taugt, sondern dass jeder Mensch das Recht hat, seine eigene Erfahrung zu machen und damit auch seine eigenen Fehler. Und das hätte er getan. Er war weit davon entfernt, jetzt missionarisch tätig zu werden, alle Leute zu verbessern. Hm. Also diese Grundehrlichkeit in diesen Aussagen hat mir damals und wie heute dann sehr, sehr gut gefallen, dass er jetzt nicht herumschwadroniert und sich besser darstellen möchte, als er ist, sondern er wusste genau, was er getan hat. Später und dann auch durch die mediale Übersetzung hatte man nicht immer den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Zu dem Zeitpunkt damals kam das ehrlich rüber, dass er seine Karriere fortsetzen möchte nach der Auszeit. Es ist ihm ja nur bedingt gelungen. Das war ja keine wirklich erfolgreiche Zeit bei Sevilla. Und die Rückkehr zur Nationalmannschaft endete dann auch in einem Eklat, dass er wieder Mittelchen genommen hatte. Also das ist halt ein Auf und Ab in seiner Karriere gewesen. Ob er jetzt ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Also da kennt man nach einem Kontakt die Leute nicht gut genug. Ja, er hat mich gut behandelt, das ist das, was ich sagen kann. Und ich hätte mich auch schlecht behandeln lassen für ein Interview. Aber in dem Fall war er wirklich zuvorkommend und auch seine Familie ganz reizend. Und mehr kann ich über ihn als Menschen gar nicht so sagen. Dass ich einen Fußballer bewundere, hat auch viel mit Television zu tun.
Dann gucken wir nochmal auf das Fußballerische. Also ein Junge aus armen Verhältnissen, aus Fiorito, einem Vorort von Buenos Aires. Er hat über den Fußball sehr schnell und sehr früh den sozialen Aufstieg geschafft. Spielte erst in Argentinien für die Argentinos Juniors. Mit 15 in der ersten Liga hat er sein Debüt bestritten. Mit 16 war er schon Nationalspieler, mit 17 Torschützenkönig. Mit 19 hat man ihn schon zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt. Er wechselte dann zu den Boca Juniors. 82 dann zum FC Barcelona für 8 Millionen Mark. Damals, das war damals viel, viel Geld. Da plagten ihn dann aber Krankheiten, Verletzungen. Er stritt sich mit Udo Lattek und dem Präsidenten, wechselte dann 84 für 24 Millionen D-Mark, damals Rekordtransfer überhaupt, zu Napoli. Und da ging sein Fußballstern dann richtig auf. Da fing er an, sich diesen Legendenstatus zu erspielen. Und darüber hatte Marcel Reif, euer Sport1-Experte, vor einiger Zeit mal im MDR gesprochen.
Sie haben ihn gottähnlich verehrt, weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher Abschaum war, selbst für den Norden Italiens, Camorra, zerstörte Infrastrukturen, Müllberge. Und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben. Und deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient.
Dieser gottähnliche Status, war das vielleicht auch irgendwann das, was ihm, diesem Jungen aus einfachen Verhältnissen, einfach auch zu Kopf gestiegen ist, was ihn dann hat abdriften lassen?
Also zu Kopf gestiegen wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich habe diese Dokumentation gesehen über die Maradona, die voriges Jahr erschienen ist. Und sie gibt einen Eindruck davon, dass alle Seiten an ihm gezogen haben und er nicht mehr wusste, zu welcher Seite er nachgeben sollte. Und das zerreißt einen Menschen. Also zu Kopf gestiegen wäre das Falsche, dann würde er sich drüber stellen, sondern ich glaube, er hatte diese innere Ruhe, nicht die Dinge abzuwägen. Ja, vielleicht weil er nicht vorbereitet war, weil er keine guten Berater hatte, vielleicht auch beratungsresistent. Ja, aber das sind Kräfte, haben auf ihn eingewirkt, die einen Menschen vielleicht auch überfordern und auch Maradona überfordern, dann wäre er tatsächlich mehr Opfer als Täter. Ja?
Und er ist dadurch vielleicht auch durch sein Umfeld ja in noch schlimmeres Umfeld gekommen. Camorra, Diktatoren, zwielichtige Persönlichkeiten, Drogen, Partys, Nachtleben, Frauen, mit denen er diverse Kinder hatte. Also er ist ziemlich, ziemlich abgedriftet dann eben auch, wahrscheinlich auch durch die fehlende richtige Steuerung und Beratung.
Also die Geschichten kennt man alle. Meine Küchenphilosophie reicht nicht aus, da jetzt eine schlüssige Erklärung dafür abzugeben. Ich gucke auf das Ergebnis und natürlich darf es keine gemeinsamen Bilder mit Fidel Castro geben. Natürlich gibt es keine Erklärung dafür, dass man mit nicht nimmt, um sich zu berauschen oder abzunehmen. Und natürlich behandelt man auch die Frauenwelt nicht so, wie er das getan hat. Aber ich schaue immer auf das Sportliche und mich fasziniert Maradona als Fußballspieler, mit dem was allem da zusammenhängt, auf die Sache danach, die geht mich auch bedingt nur etwas an, weil das auch viel Privatleben ist, ja. Und manche Sachen sind so selbstverständlich, dass sie verboten sind, dass man darüber gar nicht diskutieren muss. Ne? Man lässt sich nicht mit der Mafia ein, aber wer bin ich, beurteilen zu können, wie die Situation war, in die er damit dann reingeraten ist, vielleicht die Fallen, die man ihm gestellt hat. all das sag mal, macht diese Person ja so spannend, weil da ein Mythos entsteht. Deswegen wird er als Person, als Fußballspieler, als Mythos niemals auserzählt sein.
Und daran kann dann auch seine auch Trainerzeit nichts ändern, wenn wir beim Sportlichen bleiben, denn die ist ja weit weniger erfolgreich gewesen als die Spielerzeit. Also den Transfer vom Spieler zum Trainer, wie zum Beispiel Franz Beckenbauer das geschafft hat, das hat er nicht.
Nee, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich glaube, da fehlt dann noch einiges dazu, mindestens eine Ausbildung oder eine Einsicht in Abläufe. Wir erinnern uns natürlich ganz gerne an die WM 2010, als er an der Seitenlinie der Argentinier stand. Deutschland hat Argentinien 4-0 nach Hause geschickt. Eine neue Star-Mannschaft ohne Michael Ballack war endgültig geboren, um 4 Jahre später tatsächlich Weltmeister zu werden. Mhm. Also das nahm alles in diesem Spiel seinen Anfang und Maradona konnte da als Trainer auch nicht überstehen, weil heutzutage braucht man als Trainer doch ein paar Dinge mehr als nur Charisma und eine große sportliche Vergangenheit.
Die hat er aber auf jeden Fall gehabt. Er wird am 30.10. 60 Jahre alt.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wir haben über die Bundesliga am Anfang gesprochen, über die Bundesliga unter Corona-Bedingungen. Wir haben über Maradona gesprochen, der ja auch aktuell unter Corona zu leiden hat. Die argentinische Liga, die geht am 30.10. auch wieder los nach der Corona-Pause. Mal gucken, wie lange. Was erwartest du jetzt noch dann sportlich vom Bundesliga-Wochenende, um den Abschluss zu finden und den Bogen zu spannen?
Naja, ich gucke auf das Sorgenkind der Liga, Schalke 04. Die müssen ja schon am Freitagabend ran gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Das ist in vielerlei Hinsicht hochbrisantes Spiel. Erstens ist es jetzt ein Spiel, das Schalke gewinnen muss, um aus der Tristesse der Bundesliga-Tabelle rauszukommen. Aber VfB Stuttgart, die machen einen fantastischen Eindruck in dieser noch jungen Saison. Sehr aggressiv, sehr druckvoll auf dem Rasen. Also genau so, was man eigentlich von Schalke erwartet. Also da wird sich vieles in dieser Saison entscheiden, in diesem einen Spiel. Weil die Stimmung wird definitiv kippen. Es gibt keine Entschuldigung mehr, anders als bei den Spielen gegen Bayern oder Dortmund oder RB Leipzig. Wenn man sagt, die Spieler kann man verlieren. Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart darf Schalke nicht verlieren. So, Bayern München wird Programm runterspielen beim ersten FC Köln. Die suchen ja auch schon seit über einem Dutzend Spielen nach einem Erfolgserlebnis. Ja, also alles andere als ein Bayern-Sieg wäre schon überraschend. Und Borussia Dortmund muss am Samstagnachmittag beweisen, dass man beim Aufsteiger Arminia Bielefeld auch gegen scheinbar kleine Mannschaften siegen kann. Also steckt eine Menge drin in diesem Spieltag. Ich freue mich sehr darauf. Wird sehr interessant am Wochenende.
Gladbach-Leipzig vielleicht noch am Samstag 18:30. Das Topspiel, die Mannschaft von Gladbach, die ja Real Madrid am Rande der Niederlage hatte, dann doch am Ende wieder den Ausgleich kassierte und Leipzig, die von Manchester United ja abgeschossen wurden. Wie wirkt das nach bei beiden? Was glaubst du?
Also wenn man 0-5 verliert, dann ist das definitiv 3 Tore höher, als man vielleicht im Worst-Case-Szenario das vorgesehen hatte. Ja, man hat sich wahrscheinlich schon mal etwas ausgerechnet. Aber Manchester United zeigt sich anders in der Premier League, wieder erstarkt, hat ja in Paris gewonnen, jetzt den zweiten Dreier gegen RB Leipzig eingefahren, gegen die Mannschaft, die voriges Jahr noch im Halbfinale der Champions League gestanden hat. Also RB Leipzig wird jetzt eine Reaktion zeigen und die Gladbacher zweimal gebeutelt, weil sie in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert haben in der Champions League. 2 Punkte statt 6 Punkte. Das ist auch bitter. Also da verdient der Name, das Topspiel tatsächlich den Namen.
Und da freuen wir uns drauf. Das wird sicher auch am Sonntag Thema im Doppelpass sein.
Absolut, absolut. Ja, wir wollen natürlich viel über Spitzenspiel machen. Markus Krösche, der Sportdirektor von RB Leipzig, wird zu Gast sein und Rede und Antwort stehen, ob RB Leipzig tatsächlich das Zeug zur deutschen Meisterschaft hat.
Also Sonntag 11 Uhr Doppelpass auf Sport 1, Montag dann wieder 6.10 Uhr den Fever Pitch Newsletter, wenn ihr ihn abonniert, unter newsletter.pitgottschalk.de und am nächsten Donnerstag dann wieder die neueste Ausgabe unseres Podcasts vom Fever Pitch Podcast. Den könnt ihr dann wieder hören. Vielleicht abonniert ihr ihn einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, schreibt uns eine Rezension, gebt uns ein paar Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen, aber schaltet auf jeden Fall wieder ein. Gutes Fußballwochenende. Viel Spaß vielleicht mit der virtuellen Feier mit Diego Maradona und dann bis nächste Woche. Danke euch. Danke dir, Pitt.
Tschüss, Malte.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.